Herr Drewermann, was gibt Ihnen täglich Kraft?
Eigentlich schöpfe ich die aus dem Beispiel Jesu. Ich glaube, dass der Mann aus Nazareth etwas zu sagen hat, das wir alle brauchen. Wir leben aus einer Güte, die wir nicht verdienen, aber unbedingt benötigen.
Stopp Airbus Rammstein ist eine Kampagne, welche durch Aktionen, Demonstrationen und Aufklärung öffentlichkeitswirksam in Erscheinung tritt. Woran liegt es, dass dennoch erkennbar weniger Menschen sich für die Kernthemen solcher Aktionen einsetzen? Beziehungsweise was glauben Sie, wäre dagegen zu tun?
Das Problembewusstsein der Menschen schärfen. Wir werden an der Nase umgeführt, indem wir die Militarisierung der Gesellschaft als eine politische Notwendigkeit präsentiert bekommen. Uns bedroht heute niemand, aber unser Wahn, wir wären bedroht, ist wirklich gefährlich.
Örtliche Bürgermeister rings um die Rammstein Airbase lehnen jegliche Zusammenarbeit mit der Rammstein-Kampagne ab. Welche Mittel und Wege gäbe es Ihrer Meinung nach, um diese politischen Mauern zu durchbrechen?
Man müsste ihnen zeigen, dass es mehr gibt als Wirtschaftsinteressen. Natürlich ist die Airbase sehr lukrativ für das Umland, aber sie ist schädlich für die Menschheit.
Es gibt viele Aktionen für den Frieden, wie zum Beispiel Abrüsten statt Aufrüsten, deren Frequenz aber immer noch sehr gering bleibt. Warum fehlt die Unterstützung der Menschen bei den drängenden Fragen und Antworten dieser Zeit?
Weil die Menschen die Wirklichkeit nicht sehen in unseren Medien. Russland und China zusammen geben nicht ein Drittel für Rüstung aus von dem, was Amerika verplempert, jedes Jahr. In einer Welt, bei der 50 Millionen Menschen Hunger sterben, in der Menschen zu Tausenden auf dem Mittelmeer ertrinken, wo 68 Millionen Flüchtlinge in Nordafrika stehen, die allermeisten Opfer der Kriege, die wir geführt haben, von Afghanistan über Syrien, Libyen, Somalia, Südsudan, im Jemen sind wir gerade wieder dabei. Statt für die Folgen unserer Untaten gerade zu stehen, rüsten wir für weitere Kriege. Es ist verbrecherisch, aber das müssten die Menschen wissen. Abrüstung ist der Weg zum Frieden, Aufrüstung das Gegenteil. Man kann es auch lesen bei Immanuel Kant im 18. Jahrhundert, Gedanken zum ewigen Frieden. Solange wir stehende Heere haben, wird an unserer Grenze auch ein stehendes Heer sein.
Welche Möglichkeiten sehen Sie, um den Menschen die Gefährlichkeit der schwierigen weltpolitischen Lage begreiflich zu machen?
Wir müssten Einfluss nehmen auf die Medien und die wieder werden gesponsert von ganz anderen Kräften und dann drehen wir uns im Kreise und versuchen es mit einfachen Mitteln wie gerade jetzt.
Welche gläubigen Vordenker sind für Sie besonders herausstechend und prägend für Ihren eigenen Weg?
Dazu zählt in meinen Augen Albert Schweitzer, ein großer Theologe und ein gläubiger Christ, der mir zum Beispiel die Botschaft Jesu, als ich 12 Jahre alt, so vermittelt hat, dass ich es heute noch für richtig finde. Davon kenne ich sehr viele. Mir scheint überhaupt, die Bedingung gegen die Angst, die gemacht wird, anzutreten, ist ein Vertrauen, das wir nicht in dieser Geschichte und in dieser Welt gewinnen, sondern religiös motiviert ist. Das gibt Kraft zum Widerstand.
Ihre Ansicht dazu? Wie kommt Reinhard Kardinal Marx dazu, Leute als Rassisten zu bezeichnen, während es ihm aber nicht in den Sinn kommt, wahre Kriegsverursacher klar zu benennen?
Das hat eine lange Geschichte. Wir haben eine Kirche, die selber Militärbischöfe hat, also ideologisch beim Krieg führen mithilft. Ein Bischof wird Bischof, indem er einen Eid auf die Landesverfassung ablegt. Er ist ein Kirchenbeamter und zugleich ein Staatsbeamter. Er kann der Bundeswehr nicht wirklich prinzipiell widersprechen. Die Bundeswehr ist ein Verfassungsinstitut. Kein Bischof darf das also, oder er würde die Verfassung verraten. Das alles sind Zwänge, die so alt sind wie Kaiser Konstantin im 4. Jahrhundert und die das Christentum pervertiert haben gegenüber der Botschaft Jesu.
Wie schätzen Sie die Möglichkeit ein, die Gewerkschaften wieder dazu zu bringen, in die breite Friedensbewegung zu gehen?
Wieder wäre wunderbar, denn das gab es tatsächlich, als die Bundesrepublik West unter Adenauer bewaffnet wurde 1955, gegen den Widerspruch übrigens der Russen, der alten DDR, waren die Gewerkschaften auf den Straßen und sagten an den Seiten der Arbeiter, vor allem im Ruhrgebiet, wir haben nicht unsere Knochen hingehalten, dass jetzt kaum 10 Jahre danach unsere eigenen Kinder und wir selber wieder in den gleichen Dreck gezogen werden. Irgendwann muss Schluss sein. Damals erklärte Adenauer, die Gewerkschaften sollen sich gefälligst aus der Politik heraushalten. Und dann kam 1962 die Godesberger Konferenz, in der die SPD von einer Antikriegspartei endgültig zu einer Bundeswehrbejahungspartei wurde, um damit sich wählbar zu machen in der bürgerlichen Gesellschaft des Westens. Und seitdem schwenkt auch die Gewerkschaft wieder um und hat aufgehört, antimilitaristisch zu sein. Die Erbschaft jetzt von mehr als einem halben Jahrhundert weist auf das Problem hin, das Sie gerade bezeichnen. Wieder hieße die Rückkehr in die 50er Jahre. Das ist ein Salto Mortale für die Gewerkschaft. Aber wir könnten ihr noch Besseres beibringen. Sie hat eine Verantwortung nicht für den Betriebsrat irgendeiner Firma. Sie hat eine Weltverantwortung für alle arbeitenden Bevölkerungsteile dieser Welt. Dann müsste sie eintreten für die Billiglohnländer, für die outgesourcten Arbeitsplätze, gegen die Ausbeutung der Arbeitenden, gerade da, wo am wenigsten verdient wird, gegen das Kapital mit den Kriegsfolgen aller Arten global. Sie hätte eine Menge zu tun. Aber dann müsste sie sich mal so definieren, wie sie um 1914 bei Ausbruch des Ersten Weltkriegs schon mal war. Eine Internationale der Arbeiterschaft. Jean Jaubert in Stuttgart. Kein Vertreter der Arbeiterschaft wird Ja sagen zu einem Krieg in Europa. Ja, wo sind wir dann?
Was ist das grundsätzliche Problem der Friedensbewegung? Warum sind Menschen heutzutage kaum noch alarmiert, wenn es um Kriegszustände in dieser Welt geht?
Die Friedensbewegung hat dieses zum Hauptproblem, dass wir keine tatsächlichen Feinde haben, sondern eingebildete. Und mit dem Antiterrorkrieg, der irgendwo geführt wird, in 10.000 Kilometer Entfernung, bei Drohnenmarden, die wir begehen über Rammstein, fühlt die Bevölkerung sich geschützt. Und das wird ihr so dargeboten. Insofern arbeitet der Angstfaktor gegen die Friedensbewegung. Das ist gründlich anders als damals bei der Dislozierung der Pershing II, 72 etwa. Da arbeitete die Angst für die Friedensbewegung, weil jeder denken konnte, dass bei Ausbruch eines atomaren Kriegs zwischen der UdSSR und den USA Deutschland das Schlachtfeld sein wird. Mit 50 Millionen Toten gleich in der Ouvertüre des Kriegs. Das machte Angst und dann konnten große Teile der Bevölkerung sagen, das wollen wir nicht. Wir wollen keinen Krieg in Europa, wir wollen überhaupt keinen Krieg, abrüsten. Der Faktor der Angst arbeitet heute umgekehrt und deshalb müssten wir fähig werden, Angst zu ertragen und Wahrheit uns zu ermöglichen. Wenn wir das geschafft haben, haben wir Grund zu viel Humor.
Angst wird erzeugt durch Medien. Russland beeinflusst laut diesen Medien die Wahlen. Beobachten Sie eine gelenkte Angststimmung in Richtung Russland und ist auch diese ein Grund für eine schwache Friedensbewegung?
Es wird uns dauernd ein Feind präsentiert, sonst wäre das ganze Militär überflüssig. Russland ist der permanente Feind gewesen in der Zeit des Kalten Krieges. 1989, nach dem Zusammenbruch des Ostblocks, ging uns dieser Feind verloren. Da wurde der Islamismus eingefügt als Ersatzpopanz. Und nun tut uns Russland den Gefallen, nicht mehr damit einverstanden zu sein, die Lüge, die NATO wird sich nach Osten nicht ausdehnen, endlos hinzunehmen. Das hat Putin 2008 in der Münchner Sicherheitskonferenz gesagt. Wir bereiten uns auf einen neuen Krieg vor. Dann waren es die Medien, die sagten, Putin, Doppelpunkt, kalter Krieg. Davor hatte er gewarnt und das wurde als seine Absicht so umgebogen, dass es wieder ins Feindbild passte. Inzwischen sind wir dabei, die NATO so auszudehnen, dass Georgien mit einbezogen wird, die Ukraine dafür vorbereitet wird, Montenegro gerade Mitglied wurde. Das soll nicht aufhören. Den ganzen Balkan haben wir bombardiert, Serbien, Serbokroatien auseinandergenommen, den Tito-Staat, damit wir das Südgelände der NATO arrondieren konnten. Aber Russland ist scheinbar unser Feind. Wir sind es, die die Welt in Unfrieden stürzen mit einem Machtanspruch, in dem vor allem die USA ein 21. amerikanisches Jahrhundert globalisieren wollen. Und wenn wir in Deutschland uns nicht dagegen wehren, sondern weiter den amerikanischen Flugzeugträger in Europa bilden, sind wir in die Kette der Gewalt endlos mit eingeflochten. Wir sind die Gefahr der Welt, dann nicht umgekehrt.
Können westliche Kräfte Ihrer Meinung nach den Streit um die Vormachtstellung auf diesem Planeten mit Russland und China als Gegenspielern gewinnen?
Nein, das ist unmöglich. Die Achse verschiebt sich gerade, vor allem im wirtschaftlichen Raum. Russland und China sind Gläubigerstaaten der USA. So sieht's aus. Amerika hat seine Prosperität, seine riesigen Militärausgaben kreditfinanziert auf Pump. Also fehlen Gelder an entscheidenden Stellen, die besser eingesetzt werden. Und das wirkt sich aus. Irgendwann ist Amerika ein toter Riese.
Wäre Donald Trump nach Obama nun folgerichtig ein weiterer Kandidat für den Friedensnobelpreis?
Also wenn Sie Ironie und Sarkasmus mit Humor verwechseln, dann bin ich jetzt sehr lustig, indem ich sage, der Friedenspreis gebührt Donald Trump tatsächlich. Er hat immerhin mit Nordkoreas Präsidenten geredet. Das war unter allen amerikanischen Präsidenten unmöglich seit 1953. Er ist sogar bereit, scheinbar mit dem Iran zu reden. Auch eine neue Überraschung. Donald Trump ist als erstes ein Symptom Amerika. Der Spruch America First stammt nicht von ihm. Er ist ein Zitat aller Präsidenten vor ihm. Und was den Nobelpreis angeht, man war dabei, vor ein paar Jahren ihn der NATO oder dem amerikanischen Militär zu geben, als der wahren friedensschaffenden Macht auf Erden. Wenn so etwas ernst zu denken ist, brauchen wir eigentlich keinen Friedensnobelpreis mehr. Wir geben ihn nur demjenigen, der es am wenigsten verdient, in der Hoffnung, er würde ihn noch verdienen. Das war bei Barack Obama der Fall. Er bekam ihn, weil er so tat, als würde er im Nahen Osten den Arabern eine Chance geben auf Selbstbestimmung. Das Gegenteil passierte.
Ist die Gestaltung einer friedlichen Welt überhaupt noch aus einer korrumpierten Regierung heraus möglich?
Die Friedensbewegung hat bei den Linken eigentlich ihre einzige Stimme noch im Deutschen Bundestag. Wenn die Linken bei Troste sind, sind sie von Natur aus Antimilitaristen und werden sich dieses Alleinstellungsmerkmal im Bundestag auch nicht abhandeln lassen. Dann wird die gesamte bürgerliche Presse erklären, dass sie deshalb auch nicht regierungsfähig sind. Regieren kann man nur mit der NATO, mit den Amerikanern, mit der Militärpolitik, mit der Hochfinanz, mit dem Kapitalismus pur. Anders kann man nicht regieren. Aber vielleicht sollten wir versuchen, anders zu regieren.